Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich weiß auch nicht, wie lange es schon ist, aber ganz schön lange. Also mehr als 20 Jahre. Es hat ja nicht erst 2001 angefangen, sondern schon vorher. Ja, so, damit ich hier nicht allzu sehr überziehe, habe ich hier ein Gerät, was mir zeigt, wie lange ich schon gepredigt habe. Das ist manchmal ganz praktisch, nicht nur für mich, sondern erst recht für euch. Es war ja nun wirklich, also schon einiges hier im Verlauf des Lobpreises und durch die Worte, die gekommen sind. Deswegen bin ich immer wieder während des Lobpreises hinten an die Technik, wo dort fand ich einen Stift und auch ein bisschen Papier und habe geschrieben, ich möchte, dass ihr das in Erinnerung behaltet, sowohl Dinge, die wir gesungen haben, als auch die Worte, die gekommen sind, denn ich schaue, dass ich da während der Predigt noch darauf eingehe, weil es passt dazu. Und zwar, es passt sehr, sehr gut dazu. Sowohl dieses Bild, was wir gehört haben von dieser sehr perfektionistischen Balletttänzerin, die immer wieder an der Stange geübt hat, aber sie nicht loslassen wollte und wo Gott irgendwann motivieren muss und sagt, lass doch los, du musst nicht perfekt sein. Ich habe Freude daran, an dir, aber jetzt lass die Stange los und fang an zu tanzen, das hat sehr gut gepasst. Ein Lied, was wir gesungen haben und auch das Wort, was zum Schluss noch von Jürgen kam. Aber vielleicht sage ich erstmal, mit welcher Predigt ich hier heute hingekommen bin. Ich denke, das ist eine Botschaft, die vielleicht sogar fast jeden von euch persönlich betrifft, aber auch, ich glaube, auch jede Gemeinde, vor allem jede Gemeinde, die eine Sicht für die Zukunft hat, die eine Vision hat. Ja. Und diese Predigt heißt schlicht und einfach, bleib auf dem Teppich. Mit dem Untertitel vom Segen der Bodenhaftung. Also auf dem Teppich bleiben kann ich heute Morgen schon mal nicht, weil hier liegt jetzt ein anderer Boden drin, in den neuen Räumlichkeiten, zu denen ich euch bei der Gelegenheit ganz, ganz herzlich gratuliere. Ich kam hier zum ersten Mal rein, ich fand das schon richtig toll und das Erste, was der Hadi mir sagte, ja, wir sind noch lange nicht fertig mit allem, sag ich, das sieht ja gar nicht so aus, als ob da noch so viel fertigzustellen ist. Also schön, dass ihr da seid, aber auch schön, dass ihr hier ein neues Domizil gefunden habt und ich denke, das wird und soll ein Ort des Segens werden und war es bestimmt auch in der letzten Zeit schon, aber mehr und mehr ein Ort des Segens werden, wo Menschen einfach Jesus kennenlernen, wo Menschen eben die Erfahrung machen, das ist viel, viel mehr als das, was du berichtet hast, als religiöse Übungen. Das ist viel, viel mehr. Da geht es um die Beziehung mit jemandem, der heute wirklich noch lebt, der nicht im Grab geblieben ist, der auferstanden ist, der lebt und der heute in eine persönliche Beziehung mit dir eintreten möchte. Das ist eine Botschaft, die Menschen wissen müssen, weil die meisten wissen sie nicht. Wenn du mit ihnen sprichst über Christsein, dann denken sie eben an religiöse Übungen. Je nachdem, ob sie nun katholisch oder evangelisch geprägt sind, sehen diese Übungen immer ein bisschen anders aus. Aber eine Herzensbeziehung zu dem lebendigen Gott, der zu uns ganz nah zu uns gekommen ist in seinem Sohn, denken sie im Regelfall nicht. Viele wissen, jawohl, da war was mit Jesus und ja, er ist auch gestorben. Wenn du auf der Straße eine Umfrage machst zu Weihnachten, ja, das hat doch was mit der Geburt von Jesus zu tun. Zu Ostern sieht es dann schon ein bisschen übler aus mit den Antworten. Ostern, was war jetzt Ostern? Was hat das jetzt nochmal mit den Eiern zu tun? Und zu Pfingsten brauchst du erst gar nicht auf die Straße rauszugehen und zu fragen, weil da werden sehr wenige richtige Antworten mit dabei sein. Ja, wir sollen auf dem Teppich bleiben. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die wichtig ist, nicht nur für Christen, sondern auch für Nicht-Christen. Aber gerade für uns Christen, die wir doch so gerne in alle möglichen Extreme fallen. Ist es nicht so? Am christlichen Markt wird so viel angeboten. Also es geht, die ganze Bandbreite ist vertreten so von mega traditionell und visionslos und rückwärtsgewandt bis hin zu den kernigen Mega-Charismatikern, die zumindest in ihren Träumen schon am Horizont entschwunden sind. Ja. Und alles ist vertreten und jeder für sich muss sich jetzt fragen, wo ist denn eigentlich mein Weg? Und das ist interessant, ihr seid alle in einer Gemeinde und das ist gut, aber jeder hat unterschiedliche Wege. Weil Gott kombiniert in einer Gemeinde die unterschiedlichsten Charaktere und die unterschiedlichsten Menschen, die dann plötzlich zusammengewürfelt werden und du sitzt mit Menschen zusammen, mit denen dich etwas verbindet, und zwar das Wichtigste, das, was wirklich wertvoll bleibt, egal was ist. Am Ende deines natürlichen Lebens gibt es nämlich nur noch eine Frage: Gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich nicht zu ihm? Und dass ihr zu Jesus gehört, das verbindet dich mit deinem Nachbarn, der hier in der Sitzreihe neben dir oder vor dir oder hinter dir sitzt. Ja, auch dann, wenn du sagst, naja, da sind vielleicht auch Menschen dabei, die hätte ich mir persönlich in meinem Freundeskreis gar nicht ausgesucht. Weißt du, Jesus hat sich auch Jünger ausgesucht, die hätten sich andere nicht ausgesucht. Bei seiner Jüngerauswahl, da war er ja also nicht im Einklang mit der öffentlichen Meinung. Absolut nicht. Ein Matthäus holt er vom Zollhaus weg, ein Zöllner, ja, einen, der mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert hat, der die Menschen nach Strich und Faden betrogen hat, den ruft er in seine Jüngerschaft hinein. Ich kann mich vorstellen, ich meine, das ist ja nicht der erste Jünger, der berufen wurde, aber dass es schon innerhalb der bestehenden Jünger so manche hochgezogene Augenbraue gab und sagt: Jesus, wirklich, der, bist du dir ganz sicher? Ja, er war sich ganz sicher. So, das ist das, was uns verbindet. Aber jeder hat eine andere Aufgabe. Jeder hat einen anderen Weg. Und jeder hat auch für sein Leben eine andere, nennen wir es ruhig mal, Vision. Mein Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, war es Helmut Schmidt oder wer war das? Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Ja. Wenn wir Vision jetzt mal verstehen als das, wie man es nämlich auch definieren kann, dass es ein Bild ist von der Zukunft, was in dir Begeisterung erzeugt, ja, dann musst du nicht zum Arzt gehen. Aber du sollst auf dem Teppich bleiben. Es geht um die Bodenhaftung und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Ich möchte helfen, deinen Weg zu finden, und ich fand einen total weitgehend unbekannten Psalm, den ich nenne der Ich-bleibe-auf-dem-Teppich-Psalm. Den habe ich auch erst, muss ich sagen, vor wenigen Jahren entdeckt. Und das ist der Psalm 131, der hat nur 3 Verse. Und der ist von David, also von dem David, ja, König Israels. Der sagt, so ihr vorne seht ihr jetzt die Übersetzung aus der Elberfelder 1905, da merkt man, dass sie schon ein paar Jährchen älter ist. Ich habe zumindest die 1985er, aus der lese ich euch jetzt mal vor. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Harre Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ich fand das interessant, dass David, das war ja so gegen Ende seiner Regierungszeit, wo er schon, wer weiß, wie viel erreicht hatte, eigentlich einer der mächtigste, vielleicht sogar der mächtigste Mann in der ganzen damals so bekannten Welt und Region. Er hatte alle Feinde entsprechend unterworfen, seine Regierung stand fest. Es war natürlich eine Regierungszeit auch mit Höhen und Tiefen. Er musste Aufstände niederschlagen, die eigene Söhne gegen ihn angezettelt haben. Ja, aber letztendlich ist es ein Mann gewesen, wo Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber er war kein fehlerloser Mann. Hat einige Fehler gemacht in seinem Leben, sogar einige kernige Fehler, die auch manche Menschen das Leben gekostet haben. Und trotzdem, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wo man eigentlich sagen kann, David steht so in einer Reihe mit Mose, mit Elia, mit Paulus, mit Petrus, so mit diesen biblischen Persönlichkeiten, wo du sagst, meine Güte, also da kommen wir nicht ran. Und dieser David, ausgerechnet der, sagt, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Da habe ich noch festgestellt, David blieb, obwohl er eigentlich einer der erfolgreichsten Könige von Israel war, er blieb auf dem Teppich. Und das ist für mich ein Vorbild. Das hat mich gleich angesprochen, als ich über diesen Psalm gestolpert bin, den ich bestimmt nicht zum ersten Mal gelesen habe, der mich aber dann plötzlich angesprochen hat. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Das war für mich, ich habe es gleich daneben geschrieben, das ist für mich der Ich-bleibe-auf-dem-Teppich-Psalm. David blieb auf dem Teppich. Er ist nicht abgehoben, er hat Bodenhaftung behalten. Und das war wichtig, das war ganz wichtig für ihn. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns. Er schreibt aber auch vom richtigen Umgang mit seiner eigenen Seele. Das müssen wir wissen, also für alle die, die es noch nicht wissen, Seele ist nicht dieses irgendwie ganz undefinierbare Etwas, was dann irgendwann ins Jenseits entschwindet und so. Wenn die Bibel etwas über die Seele sagt, das ist entweder ein Synonym für das gesamte Leben, aber zusammen mit dem Körper und die Seele ist das der natürliche Mensch. Das heißt, die Seele als Teil des natürlichen Menschen, das sind deine Gefühle, dein Wille, dein Verstand, deine Gedanken. Das ist die Seele. Das hat jeder Mensch, auch wenn er kein Christ ist. Und diese Seele kann dir schon manchmal Schwierigkeiten machen. Hast du das in deinem Leben auch schon mal erlebt? Machen deine Gefühle immer das, was du willst? Willst du immer das, was du eigentlich wollen solltest? Sind deine Gedanken immer so, wie sie sein sollten oder wie du sie dir wünschst? Oder hast du manchmal Gedanken, die bei dir sogar negative Gefühle auslösen, was dir wiederum negative Gedanken beschert und du weißt nicht, wie du aus diesem Karussell wieder rauskommen sollst? Ist dein Verstand immer so auf der Höhe, wie du dir das wünschst, oder machst du manchmal ganz, ganz dumme und dämliche Fehler? Wenn ja, willkommen im Club. Deine Seele ist schon ein Ding, was dir ganz schön Schwierigkeiten bereiten kann. Aber David sagt hier etwas über seine Seele und das hat mich angesprochen. Wir sehen in anderen Psalmen, Psalm 103, glaube ich, ist das, wo er mit seiner eigenen Seele spricht. Und er so ein bisschen in den Hintern treten muss. Ja, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, sein heiliger Name. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hier spricht er über seine Seele und das hat mich angesprochen. Er sagt, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Das hat er gemacht. Deine Seele muss wirklich manchmal beschwichtigt und beruhigt werden. Richtig? Er schreibt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Das war sein richtiger Umgang mit der eigenen Seele, mit seinem Gefühl, seinem Willen, seinem Verstand, seinen Gedanken. Und weißt du, hast du schon mal Menschen, auch wenn sie Jesus nicht kennen, sagen hören, da hat einer Frieden mit sich gemacht oder seine innere Mitte gefunden oder ähnliches? Das hier ist die biblische Entsprechung. Also vieles, was du denkst, das hat ja mit der Bibel nichts zu tun, aber viel mehr hat mit der Bibel zu tun, als du denkst. Da sagt David, dass seine Seele in ihm ist wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Und weil es da zweimal steht, ist es mir aufgefallen, warum ein entwöhntes Kind? Das hat ein bisschen mit Mündigkeit zu tun. Ein noch nicht entwöhntes Kind wird noch gestillt. Und das ist in einer bestimmten Lebensphase ganz am Anfang ganz normal. Ein entwöhntes Kind nimmt schon festere Nahrung zu sich. Das heißt, das ist ein Zeichen von Mündigkeit. Und mehr ist es die Aufgabe des Menschen, eben nicht die ganze Zeit gesäugt zu werden, sondern irgendwann festere Nahrung zu sich zu nehmen, zu wachsen und auch irgendwann immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Das entwöhnte Kind als Bild für seine Seele hat mir viel gezeigt. Das entwöhnte Kind, die Mütter wissen das besser als die Väter, ja, weil wir haben diese Erfahrung nie machen können. Das entwöhnte Kind saugt dich nicht ständig aus. Das ist in der Lebensphase normal, ja, wo ein Säugling eben ein Säugling ist. Warum heißt der Säugling Säugling? Weil er saugt. Und ich habe an meiner Frau gesehen, das tut teilweise ganz schön weh. Das ist so ein kleines Würmchen, aber was der für eine Power im Saugapparat hat, meine Güte. Sie saß manchmal da mit schmerzverzerrtem Gesicht am Anfang, ja, weil der hat echt Power gehabt beim Saugen. Gut, da ist das normal. Aber möchtest du, dass deine eigene Seele dich aussaugt? Und das war bei David nicht mehr so. Er hat sie beschwichtigt und beruhigt. Und jetzt frage ich mich, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass er auf dem Teppich geblieben ist? Dass er gesagt hat, ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß, die zu wunderbar für mich sind. Er hatte wirklich Frieden in sich, in seiner Seele. Und stattdessen, statt sich von seiner eigenen Seele immer wieder aussaugen zu lassen, hat er sich an Gott orientiert. Er sagt, harre Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Er hat sich an Gott orientiert und er hat sich an Gott gehangen. Von diesem Psalm, nur diesen drei Versen, habe ich unheimlich viel gelernt. So, jetzt kannst du natürlich fragen, okay, das ist ein schöner Psalm aus dem Alten Testament. Gibt es denn dazu auch Entsprechungen im Neuen Testament? Was so das auf dem Teppich bleiben betrifft, die Bodenhaftung betrifft, sage ich, ja, das gibt es. Ich nenne euch sogar zwei. Aus Römer 12 in Vers 3, dort steht, ich schlage das mal mit auf, denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, schreibt hier Paulus, jedem unter euch, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also auch hier wieder, bleib auf den Teppich. Denke nicht zu hoch von dir, aber auch, und deswegen hat mich das Bild so angesprochen, stelle auch nicht zu hohe Ansprüche an dich. Das war ein sehr, sehr gutes Bild. Perfektionismus ist ein sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr entscheidender und leider sehr negativer Zeit, aber auch Glückskiller. Etwas gut zu machen, verbraucht vielleicht Zeitfaktor, vielleicht 20% eines Zeitrahmens. Etwas perfekt zu machen, verbraucht 100%. Du brauchst wesentlich mehr Zeit für die letzten paar Prozent an Qualität, bis es wirklich perfekt ist. Es gibt nur ein Problem. Es sieht keiner außer dir, dass es perfekt ist. Es gibt noch ein weiteres Problem. Vielleicht empfinden alle anderen das gar nicht so als perfekt. Vielleicht haben sie es lieber etwas menschlicher. Vielleicht auch mal, wie hat Reinhard May mal gesungen, ja, wenn er sich wünscht, Musik von Hand gemacht, noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf erdacht, eine Gitarre, die noch so wie eine Gitarre klingt und eine Stimme, die sich anhört, als ob da jemand singt. So von richtigen Menschen aus Fleisch und Blut, ab und zu auch mal einen kleinen Fehler, das tut gut. Stand jetzt nicht aus meinem Konzept, hatte ich aber noch im Kopf. Fand ich richtig, ja, ab und zu ein kleiner Fehler, jawohl, das tut gut. Oder wie jemand bei uns aus der früheren Gemeinde sagte, wenn irgendeiner wo mal daneben getappt hat, sagte er, hurra, ein Mensch. Fand ich gut. Also, auch hier, wir müssen nicht perfekt sein, wir sollen nicht perfekt sein, weil dieser Perfektionismus hält uns an der Stange. Wenn du an der Stange fürs Ballett übst, dann machst du das doch nicht, um die ganze Zeit an der Stange zu bleiben, sondern um das irgendwann mal vorzuführen, um irgendwann mal in die Praxis zu kommen. Und Perfektionismus hält dich immer daran, dass du sagst, es ist noch nicht gut genug, es ist immer noch nicht gut genug. Und merkst du, wenn du das in dir hast, dann ist nicht deine Seele wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter geborgen. Dann ist sie auch nicht dein positiver Antrieb, da ist sie plötzlich dein Antreiber. Das ist noch nicht genug, muss ich noch mehr anstrengen, das war noch nichts. Fühlt sich nicht gut an. Und das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und dieser Bezug, den wir in dem Psalm 131 hatten, dass es nämlich etwas zu tun hat, diese ruhige Seele in mir, damit, dass ich mich eben nicht überhebe und nicht mich mit Dingen beschäftige, die zu groß und zu wunderbar für mich sind und mich nicht überfordere, das hat etwas damit zu tun, genau wie eben hier in Römer 12, Vers 3, wo Paulus auffordert und sagt, jeder denke nicht höher von sich, als zu denken sich gebührt. Sei besonnen, Gott hat jedem ein Maß des Glaubens zugeteilt. Und ich sage dir, dieses Maß ist unterschiedlich. Und das ist gut so. Nicht jeder hat die Aufgabe, wie Weiland Reinhard Bonke, halb Afrika zu evangelisieren. Wenn du jetzt sagst, das will ich auch, aber Gott sagt, pass auf, für Afrika habe ich andere, aber dein Arbeitsgebiet ist zum Beispiel Mernberg. Hier sind auch Leute, die ich lieb habe. Dann wäre es schlecht, wenn du in Afrika bist, wenn du hier gebraucht wirst. Und umgekehrt, verstehst du? Jeder hat andere Aufgaben und Gott möchte, dass du das Maß des Glaubens, was du hast, dass du es einsetzt. Nicht weniger, aber auch nicht mehr, weil dieses Mehr würde dich wieder überfordern. Und dass du nicht mehr anstrebst, als das, was Gott für dich vorgesehen hast. Wenn du im Willen Gottes bist, in dem, was Gott für dich hat, dann ist genau dort Zufriedenheit. Genau dort. Das ist das, was uns das Wort hier sagt. Und es geht ja weiter in Römer 12. Ich lese mal ab Vers 6 bis Vers 8. Da steht es eben auch, da wir verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung, und was steht hier? Nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst im Dienen, Lehre in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt, also der teilt, sich auch finanziell engagiert, in Einfalt, in Einfachheit, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, nach dem Maß des Glaubens. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ich denke, das ist wichtig, einfach auf dem Teppich zu bleiben. Die andere Stelle ist aus 2. Korinther 10. die ich euch mitgebracht habe, da sagt es nämlich Paulus. Eben hatten wir David, wo wir gesagt haben, meine Güte, das ist doch ein Überflieger. Wären wir mal wie David, dann würden wir in ganz anderen Höhen schweben. Paulus schwebte teilweise in anderen Höhen. Paulus hatte Erscheinungen und Visionen. Er berichtet an einer Stelle darüber. Er tut so, als würde er über jemand anderen sprechen. Ja. Und er hat aber auch gesagt, was damit verbunden war. Dass er einiges brauchte, um ihn am Boden zu halten. Manchmal sogar dieser von ihm sogenannte Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Was übrigens, wenn du den biblischen Zusammenhang siehst, nicht Krankheit war, sondern Verfolgung. Das siehst du nämlich genau aus dem Textzusammenhang. Und was Paulus an Verfolgung erlebt hat, das war wirklich kernig. Und dieser Paulus, der ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, der schreibt, 2. Korinther 10, Vers 13, wir aber, er spricht von sich und den anderen Aposteln, wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat, nämlich auch bis zu euch, also bis zu dieser Gemeinde der Korinther, zu gelangen. Das hat er gesagt. Nicht ins Maßlose rühmen, sondern der Wirkungskreis, den Gott uns zugeteilt hat, in dem wollen wir sein und dort wollen wir arbeiten. Eben, ich finde das total entspannend. Denn das gilt, das kann ich dir auf den Kopf zusagen, für jeden Einzelnen von euch. Und auch für mich zum Glück. Wenn Gott eine Aufgabe für dich hat und es ist dann deine Aufgabe, dann überfordert sie dich nicht. Das macht Gott nicht. Er sagt, so, jetzt gebe ich dir meine Aufgabe, ja, und du wirst daran scheitern und ich sehe genüsslich dabei zu, ja. Weiß ich nicht, welcher Gott das ist, aber das ist nicht der Gott der Bibel, das ist nicht meiner. Ja, es ist richtig, es gibt Aufgaben, die fordern dich heraus. Aber genauso, wie wir aus der Bibel die Zusage haben, dass es keine Versuchung gibt, die dich überwinden kann, weil Gott gleichzeitig einen Ausgang schafft, kannst du daraus auch ableiten, die Zusage, es gibt keine Aufgabe, die er dir gibt, die du nicht bewältigen kannst. Ja, es kann sein, dass es dich herausfordert. Ja, es kann sein, dass du daran wächst. Und das ist dann kein göttlicher Betriebsunfall, sondern das ist Absicht. Aber in dieser Aufgabe sollst du sein. Nicht dahinter, aber auch nicht weiterpreschen. Und das habe ich ehrlich gesagt gerade im christlichen Rahmen eher erlebt, dass man denkt, so, jetzt geht's aber mit Volldampf voraus. Und dass man denkt, ja, wenn ich im Maß des Wirkungskreises, je größer mein Wirkungskreis ist, umso mehr kann ich ja für Gott bewirken. Menschlich, vom Verstand her gesehen, vielleicht richtig. Aber was nützt dir der größere Wirkungskreis, wenn du in diesem wunderbaren großen Wirkungskreis nicht im Willen Gottes bist? Es gibt wichtige, ganz, ganz wichtige Diener Gottes, die haben einen ganz, ganz kleinen Wirkungskreis, von außen gesehen. Ich habe, das ist schon ganz, ganz lange her, das war noch in der Zeit, wo ich in einer freien evangelischen Gemeinde war. Da hat der Pastor einer freien evangelischen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, die sehr, sehr außerordentliches Gemeindewachstum erlebt haben, in einer überregionalen Tagung mal gepredigt. Der war mir sehr sympathisch, weil das war auch, der ist nicht als Theologe auf die Welt gekommen, sondern hat erstmal in einem ganz normalen Zivilberuf gearbeitet. Ich glaube, er war Industriekaufmann, genau wie ich, und ist dann erst in den vollzeitlichen Dienst gekommen. Und er hat erklärt, immer wenn ich gefragt werde, woran liegt das, dass deine Gemeinde so wächst? Weil da kamen natürlich alle Pastoren aus den Löchern und haben ihn bestürmt und gefragt, wo ist das Geheimnis deines Erfolges? Bitte die 10 Punkte, wir wollen sie jetzt mitschreiben und dann machen wir es bei uns genauso. Er hat immer gesagt, meine Omas haben gebetet. Er hatte einen wunderbaren Seniorenkreis. Er sagt, das ist herrlich anzusehen. Wir treffen uns einmal im Monat, dann kommen die ganzen alten Damen. Schade, was ist eigentlich mit den Männern? Es waren hauptsächlich Damen, von denen er berichtet hat. Machen ihre Handtaschen auf, holen da alle möglichen Zettelchen raus und fragen, wie sieht das denn aus hier? Wir haben letztes Mal für das und das gebetet. Ist das erhört? Können wir das streichen oder sollen wir da weiter für beten und so weiter? Er war begeistert. Weißt du, diese Frauen, von denen er da berichtet hat, die kommen nicht in der Tagesschau. Da berichtet auch die Zeitung nicht drüber. Aber glaubst du, dass sie im Reich Gottes ganz, ganz weit vorne auf den VIP-Plätzen sitzen, um mal so einen etwas menschlichen Vergleich dafür zu gebrauchen? Eine Mutter, die sich um ihr Kind und um ihre Kinder kümmert, gerade in den ersten Lebensjahren, um diesem Kind Werte zu vermitteln, mach die wichtigste Aufgabe, die im Prinzip eine der wichtigsten Aufgaben, die du hier auf diesem Planeten tun kannst. Da berichtet die Zeitung auch nicht drüber. Und trotzdem, sie hat eigentlich einen sehr kleinen Wirkungskreis, aber einen eminent wichtigen. Und es wäre schlecht, wenn sie sagen würde, ich vernachlässige jetzt meine Kinder und ich widme mich einem wesentlich größeren Wirkungskreis, weil da kann ich wesentlich mehr Menschen für Gott erreichen. Aber Gott sagt vielleicht, pass mal auf, deine Aufgabe, gerade in den ersten Lebensjahren, ist es, in deine Kinder etwas hineinzulegen, was ein Ankerpunkt für mich ist, um sie ins Reich Gottes hineinzuholen. Und dieser Wirkungskreis ist jetzt in dieser Zeit wesentlich wichtiger. Amen. Das ist gar nicht mehr so selbstverständlich, das heute zu sagen. Paulus wusste das. Er blieb in dem Wirkungskreis, den Gott ihm zugeteilt hat. Und er blieb auf dem Teppich. Ja, neuer Wirkungskreis, muss ich sagen, habe ich ja nun auch erlebt oder steckt teilweise noch mittendrin oder meine Frau und ich. Ich bin ein paar Monate vorgeprescht. Wir sind ja nun in einer neuen Gemeinde, nachdem es jetzt die alte Gemeinde nicht mehr gab letztes Jahr. Bei mir ist es jetzt ungefähr ein Jahr, dass wir uns in eine neue Gemeinde orientiert haben. Ich war, wie gesagt, ein paar Monate früher. Und das ist schon eine ganz interessante Erfahrung. Du kommst da rein, es ist auch eine Gemeinde, die wesentlich größer ist als unsere frühere Gemeinde. Du kommst da rein und alles ist schon fertig. Da ist die kompletten Aufgaben, die komplette Organisation, die komplette Gemeindekultur, alles ist schon fertig. Und du kommst da rein und fängst bei Null an. Und das war auch das, was ich wollte. Ja? Ich kam nicht als der sagt, also hoppla, jetzt komme ich, ihr kennt mich ja, ich war ja früher ja schon ab und zu als Gastprediger da. Also, wo ist der VIP-Platz und was kann ich hier tun? Ja, womit kann ich euch segnen? Nein. Dann backst du erstmal ganz kleine Brötchen. Das ist in Ordnung so, das war auch notwendig so. Es gab von Gott keine Erlaubnis, innerhalb der ersten 9 Monate, das war innerhalb des ganzen letzten Jahres, mich in irgendeiner Art und Weise dort zu engagieren. Ich sollte erstmal ankommen. Da gab es vielleicht auch ein paar Dinge, die erstmal aus dem Herzen geheilt werden mussten. In den ersten Monaten war es so, dass fast kein Lobpreis bei mir ohne Tränen abging. Fragst du mich jetzt, warum, weshalb, wieso, was hat er da an deinem Herzen gemacht? Sag ich, weiß ich nicht. Ja? Frag mich bitte nach der OP nicht, wie hat der Chirurg operiert, sag ich. Ich weiß es nicht, frag ihn. Ja? Ich bin froh, dass ich wieder aufgewacht bin, ja, und ich hoffe, er hat alles richtig gemacht, ja. Und Gott hat alles richtig gemacht. Aber da waren erstmal Dinge, die geheilt werden mussten. Da musstest du erstmal ankommen. Nicht gleich wieder in die nächste Aktivität. Nicht gleich wieder irgendwie das nächste, nein, sondern erstmal ankommen, erstmal gemacht. Es gab 2 Gelegenheiten, wo ich gefragt worden bin, oder ist jemand ausgefallen, kannst du den am Schlagzeug ersetzen, im Lobpreis. Und beide Male hat es auf sehr wundersame Weise nicht geklappt. Und ich habe gemerkt, das war vom Herrn. Er hat gesagt, okay, Uli, kannst noch genug auf die Pauke hauen. Jetzt, im Moment, ist erstmal Ruhe dran. Und so langsam, aber sicher, der einzige Predigtdienst außerdem am Anfang des Jahres in der alten Gemeinde, wo es sie noch gab, war hier bei euch in der Gemeinde, allerdings damals noch in den Räumen der FEG in Weilburg, die ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Das war nach Februar der einzige Predigtdienst in 2016, den ich gemacht habe. Also erstmal ankommen. Ja, das ist schon eine sehr interessante Aufgabe. Und vor allem, wenn du feststellst, du guckst dich um, du kommst aus einer Gemeinde, da waren verschiedene Dinge, die hast du selber gemacht und die konnte kein anderer sonst. Und dann kommst du irgendwo hin und stellst fest, alles, was ich kann, können die alle schon. Die haben mehrere Leute für jede Aufgabe. Ich habe die Pastoren gefragt, es sind ja einige aus unserer alten Gemeinde, sind mitgekommen, die haben am Anfang dieses Jahres so einen Kennenlernabend gemacht, das Pastoren-Ehepaar. Und ich habe die gefragt, ich weiß bis jetzt noch nicht, was ihr hier mit mir eigentlich wollt. Sag ich mal, sagt, ich könnte einigermaßen gut predigen, sage ich, mit Predigern kannst du in der Gemeinde die Straße pflastern. Da sind so viele Leute mit Predigtbegabung, sag ich, und viele andere Dinge, alles, was ich in der alten Gemeinde gemacht habe, sage ich, da gibt es jetzt 3 oder 4 Leute, die das mindestens können. Ich sage, was will ich überhaupt hier? Ich weiß aber von Gott, ich soll jetzt hier sein, aber was ich hier soll, weiß ich noch gar nicht. Spannende Zeit, oder? Ja, jetzt habe ich angefangen, meine Gitarre wieder rauszuholen, mich beim Lobpreisteam anzumelden und so langsam, aber sicher zu gucken, wo sind denn Dinge, die ich tun kann. Also, auf dem Teppich bleiben. Manchmal ist es wirklich sehr, sehr gut, bei Null wieder anzufangen. Obwohl es ist sehr gewöhnungsbedürftig, das kann ich dir sagen. Okay, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, also dann lieber, ehe man jetzt zu sehr abhebt, die Bodenhaftung verliert, vielleicht dann lieber ganz ohne Vision und ganz ohne Ziel und ganz ohne Ausrichtung. So, wenn ich keine Ziele habe, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, wenn ich sie nicht erreiche. Ist das dann der Weg? Ich glaube nicht. Denn in Sprüche 29, Vers 18 steht, dass ein Volk, ich glaube auch eine Gemeinde und ich glaube auch ein Mensch, ohne Vision, ohne ein Ziel, verwildert. Aber dass es ihm wohl geht, dass es ihm gut geht, wenn es das Gesetz, wenn es das Wort Gottes beachtet. Das gilt für eine Gemeinde, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Das gilt. So steht es in den Sprüchen. Und meine Frage war, wie bleibe ich jetzt in der Balance? Und dazu habe ich einen genialen und sehr ausgewogenen Artikel gefunden. Und der ist von Ulrich Eggers. Ich denke, der Name ist so einigen bekannt. Chefredakteur der Zeitschrift Aufatmen aus dem Bundesverlag. Vielleicht schon mal gesehen. Arbeitet, glaube ich, auch bei Willow Creek Deutschland mit. Also ist schon im christlichen Bereich hier und da im Schwunge. So, und der hat einen Artikel geschrieben. Der war auch von 2013 oder früher. Und der hat mir sehr gefallen. Und den wollte ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Und der Artikel heißt interessanterweise Visionsopfer. Was Willow Creek ist, ist hier bei den meisten bekannt, oder? Sehr große Gemeinde in Chicago, haben auch exorbitantes Gemeindewachstum erlebt. Name Bill Hybels ist vielleicht ein Begriff, ja. Davon schreibt er. Spätestens seit Willow Creek hat er sich auch in der Kirche durchgesetzt. Ohne Vision, ohne klare Zielvorstellung kommt man nicht vorwärts. Überall haben sich Leute inspirieren lassen mit Mut, Ambition, Strategie und Leidenschaft, mit Leidenschaft auch, ja, hat Vorteile, Gemeinde zu bauen, Großes zu wollen, einem Ideal zu folgen. Auch Theologen können Unternehmer sein. Das ist richtig, denn ansonsten würden sie ja Unterlasser heißen. Und das ist gut so, denn schon die Bibel sagt uns, dass Menschen ohne Vision stecken bleiben und nirgendwo hinkommen. Wir haben es eben gelesen. Viel Gutes ist passiert. In vielen Gemeinden sieht man etwas vom Aufbruch. Vision produziert Zufriedenheit und Erfüllung, wenn sie funktioniert. Aber sie funktioniert nicht immer. Denn Vision ist ja nur ein Faktor für den Erfolg. Dazu kommen viele andere. Geduld, Ausdauer, Begabung, Wissen, Glaube, Demut, Liebe. Und wo es wachsen soll, kommt es auch auf so unbeherrschbare Faktoren wie Bodengüte, Klima, Ressourcen oder Mitarbeiter an. Vieles davon kann man mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit beeinflussen. Anderes ist pure Gnade. Und harte Arbeit. Wer große Visionen hat, muss 1000 kleine Brötchen backen. Wenn alle Krisen überwunden, alle Wüsten durchwandert, alle Konflikte gewagt sind, dann sieht man am Ende vielleicht die Frucht. Manchmal sogar wie in Willow Creek. Und man kann lernen davon. Auswerten, umwandeln, anwenden. Und dennoch gilt, nicht jede Vision wird wahr. Manch großer Traum fährt sich fest. Hör jetzt zu, auch wenn du nicht Verantwortung hier für die Gemeinde hast, sondern wenn du eine ganz normale Privatperson bist. Das gilt nämlich auch für jeden persönlich. Manche Vision, mancher Traum fährt sich fest. Wer einer Vision folgt, der macht die Tür auf für Schmerzen und Leid. Denn auf fliegende Fahnen folgt auch schon mal Windstille. Das ist einer der Gründe, warum die notwendige Treue im Kleinen so angesehen ist bei uns. Sie ist risikoloser als große Träume, deren Ruf noch nie besonders gut war. Wer Vision wagt, der braucht deswegen immer auch eine Theologie des Versagens. Das hat mir gefallen. Der muss durchdenken, wie er Niederlagen überleben kann. Der braucht eine Schatzkiste voller Weisheit, Erfahrung und Beratung. Denn großes Wollen heißt auch große Fehler und großes Versagen riskieren. Und dann muss ich wissen, was zu tun ist. Denn sonst häufen sich die Visionsopfer. Von denen höre ich immer wieder, schreibt er hier. Gewünscht, geplant, gewagt, geglaubt, gelitten, aber nicht gewonnen. Burnout, Frust und Depression sind die Folge. Denn was tut einer, dessen große Vision partout nicht Wirklichkeit werden will? Er setzt die Brechstange an. Und dann sage ich, David hat es nicht gemacht. Die Brechstange angesetzt. Er hat einen Traum gehabt und der ist ihm nicht erfüllt worden. Er wollte den Tempel bauen für Gott. Er wollte das Haus für Gott bauen. Und Gott hat gesagt, nein, du nicht. Du bist ein Kriegsmann, es klebt so viel Blut an deinen Händen. Dein Sohn, der nach dir kommt, er wird den Tempel bauen, du nicht. Und David hat nicht die Brechstange angesetzt. Er hat das akzeptiert. Er hat noch alles am Material beschafft, was er vorbereiten konnte für den Bau des Tempels, hat er gemacht. Aber er wusste, dieser Traum wird nicht wahr. Mein Sohn wird ihn erfüllen, aber dann werde ich schon gestorben sein. Und wenn Gott es so will, dann ist es in Ordnung. Aber sehr oft ist es bei Menschen nicht so. Was macht einer, dessen großer Traum nicht Wirklichkeit werden will? Er setzt die Brechstange an. Er drückt und zwängt und schiebt sich und andere, schreibt Ulrich Eggers hier weiter. Da muss doch irgendjemand Schuld haben. Wahrscheinlich die Leute, die es einfach nicht kapieren. Die passen nicht zu meiner Vision. Oder ich selbst, weil ich einfach nicht passe. Ich klage mich an. Oder Gott. Und schließlich zerbricht etwas. Beziehungen, mein Selbstwertgefühl, mein Auftrag, mein Vertrauen. Visionsopfer. Und dennoch brauchen wir Visionen, aber nicht jede Vision wird Realität. Das spricht nicht gegen sie, aber es spricht dafür, dass wir lernen, unsere Vision anzupassen. Nicht bitter zu werden, niemanden zu opfern auf dem Altar unseres Traums, auch nicht mich selbst. Eine Landgemeinde im deutschen Osten ist etwas anderes als eine Jugendgemeinde in Zürich. Eine Vision muss angepasst, verändert, überarbeitet werden und manchmal auch aufgegeben. Das ist geistliche Nüchternheit, Schutz für mich und andere. Große Träume haben wir übrigens auch in unserem Privatleben. Meine berufliche Karriere, der erwünschte Partner, Schul- oder Berufsziele für unsere Kinder, ihre Partner, ihr Glaube, große Wünsche. Oft fallen wir ja auch hier in dasselbe Verhalten, wenn Vision und Realität nicht übereinkommen wollen. Die Brechstange wird angesetzt, Schuldige werden gesucht, Versager benannt, Gott oder ich. Depression setzt ein, mein Verhalten entgleist. Das Muster ist ganz ähnlich. Nicht alle Träume werden wahr, nicht jeder ist ein Bill Hybels, aber wir alle brauchen Träume, Leitbilder, Ziele. Nichts träumen erspart viel Enttäuschung. Vision verlangt Opfer. Aber wir können verhindern, dass wir selber oder die Menschen, die uns anvertraut sind, Opfer unserer Vision werden. Unser Maß erkennen. Da haben wir eben von gesprochen, gell, im Römerbrief. Unser Maß erkennen. Umwege und Rückwege für möglich halten. Vision anpassen. Die Bremse ziehen. Niederlagen nicht dramatisieren. Und ich füge hinzu, auch nicht glorifizieren. Die Bremse ziehen. Vision anpassen. Ja, habe ich schon gelesen. Hier geht's weiter. Neu beginnen, anders versuchen, im Tunnel nicht allein sein und sich niemals täuschen. Aller Erfolg ist entstanden durch viel harte Arbeit, durch lange Jahre voller kleiner Brötchen, durch überwundene Krisen und Konflikte, durch Reinigung und Kampf und durch ausdauernden Glauben und Festklammern an Jesus, für den man unterwegs ist. Und letztlich ist jeder Erfolg unverständliche Gnade. Und auch das ist wahr. Auf jeden Erfolg kommen viele Niederlagen. Die tun weh, aber sind die logische Konsequenz des Wagnisses, Visionen zu haben. Und ich hoffe, du verstehst die Predigt richtig, dass ich dich einladen möchte, zu diesem Wagnis, Visionen zu haben. Ihr für eure Gemeinde, aber auch du für dein persönliches Leben. Aber du sollst es machen in dem Maß deines Glaubens, in dem Maß, was Gott dir zugeteilt hat, nicht in dem Maß, was Gott jemand anderem zugeteilt hat. Ja? Es gehört zu Gottes Geheimnis, warum ich treu und visionär einer zurückgehenden Großstadtgemeinde dienen soll und mein Kollege die blühende Vorstadtkirche baut, schreibt er hier, der mal Pastor gewesen ist. Es gehört zu Gottes Geheimnis, warum der eine glücklich verheiratet ist und die andere sehnsüchtig wartet. Im Zweifelsfall gilt, und jetzt hör gut zu, ehe du selbst zerbrichst, zerbrich deinen Traum. Ehe du zum Opfer deiner Vision wirst, opfere deine Vision. Aber wirf dein Vertrauen nicht weg. Niemals. Denn aus ihm wachsen neue Ziele und andere Träume, Wege zu erfülltem Leben mit Vision, mit einer anderen Vision. Eben auch dann, wenn du gescheitert bist. Oder, wie ich das im Moment erleben darf, na, im Moment bin ich schon ein bisschen über die Null raus, bei Null wieder anzufangen. Für mich persönlich war das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und sie ist auch immer noch wichtig. Und ich habe aber auch eins gemerkt, wenn du in eine neue Gemeinde reinkommst, das Erste, was du versuchen musst, Menschen kennenlernen. Ich war nachher im Bistro immer an irgendeinem anderen Tisch, habe irgendwelche Leute angequatscht. Ich wollte erstmal die Namen wissen, das ist alleine Aufgabe. Ja? Damals gab es nur 3 Kleingruppen, jetzt gibt es sehr, sehr viele. Ja? Also das Erste war, in welche Kleingruppe gehe ich? Ja? Hauskreis, dort, wo man ein bisschen mehr in den Nahkampf geht und nicht nur zusammen einen Gottesdienst abfeiert. Ja? Es war eine Zeit, wo an einer Gemeindevision gearbeitet wurde. Das war ein extern begleiteter Prozess, der fast ein Jahr dauerte. Bei den letzten beiden Samstagsveranstaltungen waren Christina und ich mit dabei. Weil wir sagen, wir sind jetzt zwar erst frisch dazugekommen, aber zumindest da, um zu zeigen, so, wir gehören jetzt dazu. Ja? Und sich dort einzubringen. So, Gemeinde ist nichts, wo man sagt, okay, da gibt es hier die Vorturner und dort die Konsumenten. Gemeinde ist ein Mitmachprojekt. Mit dem angestrebten Mitmachfaktor 100%. Und jeder hat etwas, was er einbringen kann. Auch du, wenn du jetzt denkst, ach, hier gibt es so viele begabte Leute, was soll ich hier schon einbringen? Auch du hast etwas, was du einbringen kannst. Kann ich jedem auch auf den Kopf zusagen. Du hast etwas. Du hast etwas Wertvolles. Amen. Okay. Ja, ihr Lieben. David und auch Paulus, sie behielten ihre Bodenhaftung. Und sie wurden zum Segen. Trotz Sünde, trotz Fehler, trotz Niederlagen und trotz aller möglichen Verletzungen. Und ich denke, das gilt auch für dich und das gilt auch für mich. Wir haben ein wunderschönes Lied gesungen. Das wurde nur am Anfang einmal, das war in Englisch. Da ist ein Anker in meiner Seele. Da war auch eine Zeile und ich kann sagen, es ist gut. Das war das, was mit diesem Perfektionismus auch zu tun hatte. Ich kann sagen, es ist gut. Und wenn es gut ist und Gott sagt, es ist gut, dann ist es auch gut. Und es muss nicht perfekt sein. Gott ist perfekt, das reicht. Amen. Da musst du nicht perfekt sein. Auch das Wort vom Jürgen wollte ich noch kurz drauf eingehen. Das war, ich glaube, sogar an mehr als einen Menschen gerichtet. Vielleicht sogar jemand, der jetzt die Aufnahme hört. Es ging darüber, dass der Lebensweg irgendwie nicht mehr sichtbar ist. Jemand, der sich in einem Tal befindet und Gott, der sagt, schau auf meine Hand. Du wirst wieder Licht sehen, schau auf mich. Er wird dich nie im Leben alleine lassen. Er tröstet dich. Das ist doch etwas, weißt du, wenn du auch in der Krise sagen kannst, okay, selbst da ist meine Seele wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Selbst da bin ich geborgen. Denn ich weiß, ich verstehe nicht, was da jetzt alles läuft. Und es fühlt sich auch alles andere als gut an. Aber ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Punkt. Und er hat mir viel verheißen und viel zugesagt. Aber nie, dass ich ihn immer verstehen werde. Vielleicht versteht er mich ja auch nicht immer. Okay? Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden zum Abschluss. je nachdem, wo du im Internet suchst, wird es entweder John Lennon oder Goethe zugeschrieben. Das ist eine sehr interessante Kombination. Auf jeden Fall hätte es John Lennon in einem Lied verwendet. Das heißt nämlich, Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Manchem Christen müsstest du zurufen, Erweckung ist das. Nee, Christsein ist das, was passiert, während du dabei bist, für die große Erweckung zu beten. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, und das ist das, was ich euch ans Herz legen wollte. Bleib auf dem Teppich, behalte die Bodenhaftung. Aber wichtig ist, dass du dort die Bodenhaftung behältst, wo Gott dich hingestellt hat. Er hat eine Aufgabe für dich. Du hast Begabungen, die du für ihn einsetzen kannst. Du musst nicht perfekt sein, er ist es schon. Und mit dieser wunderbaren Botschaft darf ich euch in die neue Woche entlassen, mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Und es war schön, wieder hier zu sein bei euch. War ja vielleicht nicht das letzte Mal. Gott segne euch. Amen.